Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon weiterhin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen zu unseren Medienthemen in dieser halben Stunde und dem Blick darauf, wie denn in unseren Nachbarländern die Berichterstattung über die Corona-Krise läuft und wie die jeweiligen Regierungen Einfluss nehmen. Unser Blick über den Tellerrand nach Österreich und Frankreich. Und uns wird auch die Attacke auf Medienvertreter bei den Demonstrationen zum 1. Mai in Berlin nochmal beschäftigen. Es gibt neue Reaktionen und einen weiteren Fall. Die Corona-Krise trifft auch die Medien hart. Schauen wir etwa auf die Zeitschriften und Zeitungen. Weil die Wirtschaft schwächelt, wird bei den Anzeigen gespart. Ein Riesenverlust, weil die Printmedien schon lange ihr Geld vor allem mit dem Anzeigengeschäft machen und nicht mehr über den Verkauf. Gleichzeitig gibt es aber einen besonders hohen Informationsbedarf in der Bevölkerung. In Österreich ist deshalb die Regierung der kriselnden Medienbranche beigesprungen und hat die Medienförderung erhöht. Ja, was bei uns undenkbar ist, weil Medien um ihre Unabhängigkeit fürchten, ist im Nachbarland schon lange gang und gäbe. Geld vom Staat. Das wird aber nicht unkritisch beobachtet, vor allem die jüngste Finanzspritze in der Corona-Krise. Unser Korrespondent Sirjan Govedarica beobachtet die Medienlandschaft Österreichs. Vielleicht müssen wir erstmal noch mal genauer klären, um was für eine Förderung es sich jetzt aktuell bei diesem Corona-Hilfspaket für die Presse handelt.
Ja, das Ganze hat den sperrigen Titel Außerordentliche Fördermaßnahme für Medieninhaber von Tageszeitungen, ist bereits Anfang April beschlossen worden. Und das Paket hat zwei Bestandteile. Zum einen wird die Vertriebsförderung, die es hier in Österreich ohnehin schon gibt als Presseförderung, um das 2,5-fache erhöht. Das ist der eine Bestandteil. Und der andere Bestandteil ist eine sogenannte Druckauflagenförderung. Im Klartext bedeutet das, Tageszeitungen bekommen pro Exemplar 3,25 €, das Exemplar der durchschnittlichen Druckauflage des vergangenen Jahres. Das Ganze wird umgesetzt von der Regulierungsbehörde Com Austria hier. Die Frist ist am 3. Mai ausgelaufen, sich dafür zu bewerben. Und jetzt werden die Anträge geprüft und es soll bald ausgeschüttet werden. Insgesamt reden wir von etwa 12 Millionen Euro.
Jetzt kann sich über Geldsegen ja erstmal keiner beschweren, jedenfalls auf den ersten Blick. Und trotzdem gibt es Kritik. Wie lautet die?
Ja, auch die Kritiker sagen, dass die Diagnose, dass man Medien jetzt in Corona-Zeiten helfen sollte und auch der Printbranche richtig ist, aber das eingesetzte Mittel eben nicht. Und vor allem an der Druckauflage als Kriterium für diese Förderung gibt es Kritik. Zum einen, weil Kritiker sagen, wenn Presseerzeugnisse viel gedruckt werden und eine hohe Auflage haben, heißt es ja noch lange nicht, dass sie eine gute Qualität haben. Jetzt ist journalistische Qualität schwer zu fassen, aber Kritiker sagen, man hätte zum Beispiel die Redaktionsgröße nehmen können oder die Tatsache, ob ein Medium mit dem Presserat zusammenarbeitet oder nicht oder ähnliche Kriterien, aber eben nicht nur die Druckauflage. Dann ist es ja auch so, dass viele Menschen Zeitungen nicht mehr gedruckt lesen, sondern online, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona, wo es Ausgangsbeschränkungen war, vielleicht eben nicht zum Kiosk gegangen sind, sondern im Internet gelesen haben. Das ist hier auch überhaupt nicht berücksichtigt. Und ein dritter Punkt ist, dass diese Förderung mittlerweile hier Boulevardförderung genannt wird, weil am meisten profitieren die drei großen Boulevardblätter in Österreich, die Krone, Österreich und Heute. Ein Beispiel, die Krone bekommt so ungefähr 2,5 Millionen Euro aus diesem Topf und die Wiener Wochenzeitung der Falter, die mit investigativen Recherchen hier regelmäßig die Öffentlichkeit durcheinander wirbelt 130.000 Euro. Und jetzt sagen Kritiker, dass es schon sowas wie ein Geschmäckle hat, dass die Regierung von Sebastian Kurz eine Presseförderung auf die Beine stellt, die gerade jene Medien überproportional fördert, die den Ruf haben, nicht besonders kritisch mit der Regierung umzugehen.
Wie geht es denn den österreichischen Zeitungen tatsächlich? Also wird Ihnen jetzt mal unabhängig davon, wer viel und wer weniger bekommt, unter welchen Kriterien, wird Ihnen diese Presseförderung helfen?
Ja, die Corona-Krise hat die Presse hier sehr stark getroffen. Sie haben das in der Anmoderation ja schon gesagt. Das ist so ein Spagat, das Medien jetzt gerade allgemein irgendwie vollführen müssen. Also zumindest Medien, die sich selber finanzieren müssen. Auf der einen Seite gibt es sehr viel mehr Interesse der Leser, Nutzer, Zuhörer. Also man muss redaktionell viel mehr investieren. Man hat schlicht und einfach viel mehr Arbeit. Und auf der anderen Seite nimmt man weniger ein. Also die Verkäufe sinken und natürlich die Werbeeinnahmen. Also der Verband österreichischer Zeitungen sagt, dass im März bereits die Werbeeinnahmen um 70% zurückgegangen sind. Das hat zur Folge, dass viele Zeitungsverlage hier Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben und Ähnliches. Deshalb ist eine Fördermaßnahme der Regierung, welcher Art auch immer, natürlich sehr willkommen und wird hier auch unkritisch gesehen und als sinnvoll betrachtet. Die Frage ist halt nur, wie.
Ich habe schon gesagt, staatliche Presseförderung gibt es in Österreich auch außerhalb von Corona-Zeiten. Dazu kommt aber auch, dass es in Österreich eine indirekte Presseförderung gibt. Und zwar schalten Regierungen, Ministerien und Behörden sehr viele Printanzeigen. Wie wirkt sich denn eine solche indirekte Förderung auf die Medienlandschaft aus?
Ja, das ist etwas, was man als österreichische Besonderheit vielleicht bezeichnen kann. Die öffentliche Hand ist ja sehr freigebig, was Zeitungsinserate und überhaupt Werbung anbetrifft. Im Jahr 2018, das sind die letzten Zahlen, die ich habe, waren es 170 Millionen Euro. Es hat österreichische Zeitungskollegen gegeben, die das mal recherchiert haben. Das ist, wenn man das vergleicht und statistisch bereinigt, ungefähr das 15-fache dessen, was deutsche Ministerien ausgeben. Es gab eine andere Recherche, die sagt, dass die Stadt Wien, die ist ja auch ein Bundesland, dass es Jahre gab, in denen die Stadt mehr für Zeitungsannoncen ausgegeben hat als München, Hamburg und Berlin zusammen. Und es gibt da natürlich die Kritik, dass man sich auf diese Art möglicherweise Medien heranzüchtet, die nicht so kritisch sind, zum Beispiel Ministerien gegenüber, die da viel investieren, so nach dem Motto, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe.
Presseförderung in Österreich und die Kritik daran. Informationen waren das von Sirjan Govedareza. Vielen Dank. Ja, und die Corona-Krise trifft natürlich auch die privaten Medien in Deutschland. Und auch das Thema Förderung der Medien wird hier zunehmend in den Fokus genommen. So plant zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, private Lokalsender zu unterstützen. Hintergrund ist, dass den Lokalwellen in der Corona-Krise wegen fehlender Werbespots ihre Haupteinnahmequelle weggebrochen ist. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa will die Landesregierung in NRW jetzt die Sender mit einem höheren sechsstelligen Betrag unterstützen, wie es heißt. Damit sollen 3 Monate lang die Fixkosten gedeckt werden. Und im Gegenzug versprechen die Radiosender, sie werden bis Ende September keine redaktionellen Jobs abbauen und einen Großteil der Aufträge Freiberufler beibehalten. Jetzt zur Corona-Krise treibt viele Medien nicht nur um, wie sie sich wegen Anzeigenausfällen finanzieren können, wie gerade gehört. Ein wichtiges Thema ist auch der Umgang mit Falschinformationen über das Virus. Die kursieren ja bekanntermaßen gerade zuhauf, vor allem in sozialen Netzwerken. In Frankreich soll jetzt von ganz oben bestimmt werden, was wahr und was falsch ist. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat auf der Regierungswebsite ein Online-Portal einrichten lassen. Es wird mit sich den verlässlichen Informationen, heißt, es bietet Artikel an, die die Regierung als besonders lesenswert empfiehlt. Jürgen König über eine Maßnahme, gegen die sich Widerstand formiert.
Nur 5 Medien werden auf der Regierungsseite zitiert. Die Nachrichtenagentur AFP, der öffentlich-rechtliche Radiosender France Info sowie die Zeitungen Libération, Le Monde und das Gratisblatt 20 Minutes. Und auch sie schlossen sich dem Protest an, vor allem aus der Sorge heraus, von der Regierung instrumentalisiert zu werden und in der Öffentlichkeit nicht mehr als unabhängig zu gelten. Diese Gefahr sei groß, argumentierten die Tageszeitungen Libération und Le Figaro. Es gäbe bereits ein erhebliches Misstrauen in der Bevölkerung, dass die Beziehungen zwischen der Presse und der Regierung zu eng seien. Über die Auswahlkriterien seien die Redaktionen nicht informiert worden, beschwerte sich Vincent Giret, der Direktor von France Info. Radiobeiträge seien einfach von einer Plattform benutzt worden, die der Regierung gehört. In dem Protestaufruf der 32 Medienunternehmen wird ausdrücklich noch einmal daran erinnert, dass die Presse vom Staat und von der politischen Macht unabhängig ist. Weiter heißt es, Aufgabe der Regierung könne es nicht sein, bestimmten Beiträgen ein Qualitätslabel zu verleihen und damit den Eindruck zu erwecken, als seien andere Veröffentlichungen entsprechend nicht qualifiziert. Davon könne keine Rede sein, hielt am Wochenende Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye dagegen. Sie hatte die Idee zu dieser Plattform und ist für sie verantwortlich. Wir machen als Regierung nichts anderes, als eine Auswahl von Artikeln anzubieten, erarbeitet von Medien, die sich seit mindestens 2 Jahren mit einem eigenen Spezialistenteam der Überprüfung von Fakten widmen und deren Inhalte frei zugänglich sind.
D'une rubrique dédiée au fact-checking depuis au moins 2 ans, d'une équipe spécialisée et d'un accès gratuit au contenu.
Von Beginn der Corona-Krise an habe die Regierung daran gearbeitet, den Bürgern Zugang zu verlässlichen Informationen zu bieten, so die Regierungssprecherin. Doch die Krise begünstige die Verbreitung von Fake News. Inzwischen seien auch Falschinformationen im Umlauf, die schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben können, etwa die, wonach das Coronavirus durch die Einnahme von Bleichmitteln unschädlich gemacht werden könnte. Derlei wolle man etwas entgegensetzen.
Je veux souligner que cette page a évidemment vocation à être supprimée une fois la crise terminée.
Die Seite wird wieder abgeschafft, sowie die Krise vorbei ist. Die Regierung will damit für eine bestimmte Zeit Artikel zur Verfügung stellen, die definitiv keine Falschinformationen enthalten, damit die Bürger sich ein wirkliches Bild machen können. Darum allein geht es uns, dass man richtige von falschen Informationen unterscheiden kann.
Dans notre volonté de distinguer les bons et les mauvais en la matière.
Den meisten Journalisten dürften diese Erklärungen nicht reichen. Lange schon wird in Frankreich darüber geklagt, Präsident Macron wolle nicht wirklich eine freie und pluralistische Presse. In einem Interview des Figaro sagte der Pariser Kommunikationswissenschaftler Arnaud Benedetti über die Regierungsseite Desinfox Corona, sie sei der Versuch der Informationskontrolle. Eine wirkliche Zensur sei nicht mehr möglich, umso mehr strebe die Regierung an, Informationen auswählen und zertifizieren zu können. Wenn der Staat sagt, er wolle nur die Wahrheit verbreiten, so Benedetti, dann verbreite er nur seine Wahrheit oder seine Lügen.
Schutzschirme werden aufgespannt, es wird unter die Arme gegriffen und es werden Hilfspakete geschnürt. Während der Corona-Krise versucht die Bundesregierung, den verschiedensten Branchen und Betroffenen zu helfen und es gibt viele Bilder für diese Hilfe. Heute war die Autoindustrie dran. In einer Videokonferenz wurde beraten. Mit dabei die Kanzlerin, MinisterInnen, die MinisterpräsidentInnen und Vertreter der Autobranche. Und schon im Vorfeld fiel häufig ein Wort, das Stefan Fries jetzt unter die Lupe nimmt, in unserer neuen sprachkritischen Reihe.
Medias Res.
Die Bundesländer mit Autoherstellern, Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg, wollen die schwache Nachfrage mit Kaufprämien für Autos ankurbeln.
Der Verband VDA und die Konzerne drängen auf staatliche Kaufprämien für Neufahrzeuge.
Ich hoffe, dass eine Prämie eingeführt werden wird.
Eine Kaufprämie.
Kaufprämien.
Kaufprämien.
Kaufprämie.
Kaufprämie.
Kaufprämien.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Eine Prämie kann ich mir verdienen oder sie gewinnen. Zum Beispiel, wenn ich in meiner Firma besonders gute Leistungen erbracht habe. oder beim Lotto richtig getippt habe oder für etwas geehrt werde. Was Autoindustrie und manche Politiker jetzt fordern, ist aber weder das eine noch das andere. Ich bekomme gar nichts obendrauf. Stattdessen muss ich mir ein Auto kaufen, also selbst erstmal tausende Euro ausgeben, um dann lediglich einen Rabatt zu bekommen. Klar, umgangssprachlich nennen wir auch staatliche Subventionen wie diese eine Prämie. Das verschleiert aber, worum es eigentlich geht, um einen aus Steuern finanzierten Rabatt. Wer kein Geld für ein Auto hat oder keins kaufen will, profitiert nicht davon und finanziert mit seinen Steuern stattdessen teilweise die Autos anderer und damit die Autoindustrie. Eine Prämie sieht anders aus. Die Autokaufprämie ist also nichts anderes als ein steuerfinanzierter Rabatt oder eine Subvention für die Autoindustrie und sollte auch so bezeichnet werden.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Ja, und mehr zur sprachkritischen Reihe Sagen und Meinen finden Sie auch unter deutschlandfunk.de/mediasres. An die Bilder von Demonstrationen zum 1. Mai haben wir uns alle schon ein wenig gewöhnt. Es kommt zu Demos, die dann in Gewalt umschlagen, Autos brennen vielleicht. Es gibt steinewerfende Demonstrantinnen und Demonstranten, die Polizei greift ein. Ganz so drastisch war es in diesem Jahr nicht, diese Bilder zum 1. Mai. Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie hatten ihre Wirkung. Aber es gab Demos und dieses Jahr sind gleich zweimal Medienvertreter zwischen die Fronten geraten. Gestern haben wir über eine Attacke auf ein ZDF-Fernsehteam der Heute-Show schon gesprochen. Inzwischen ist ein zweiter Fall von Gewalt gegen JournalistInnen bekannt geworden. Eine Kameraassistentin soll von einem Polizisten angegriffen worden sein. Und darüber sprechen wir jetzt mit Claudia van Laak in Berlin. Frau van Laak, erstmal zum Fall der geschlagenen Kameraassistentin. Was genau ist da vorgefallen?
Also es geschah wohl am 1. Mai abends in Berlin-Kreuzberg gegen 23 Uhr in der Oranienstraße. Die Polizei nahm in diesem Moment einen Demonstranten fest und diese Festnahme, die wurde gefilmt von einem privaten Team und mit dabei war auch eben diese 22-jährige Kameraassistentin. Sie war erkennbar keine Demonstrantin, sie trug ein Mikrofon und noch anderes Equipment und nun hat sie dem RBB berichtet, plötzlich sei ein Polizist auf sie zugetreten, hätte ihr gezielt einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Und der Polizist, der habe einen Handschuh getragen, allerdings keinen normalen Handschuh, sondern einen besonderen, innen mit Plastik verstärkt. Und dadurch war die Wucht des Schlages noch stärker als mit einem normalen Handschuh. Sie blutete dann stark im Gesicht, erlitt Prellungen an Nase und Lippe und sogar zwei der unteren Schneidezähne, die sind abgebrochen. Soweit zum Tathergang aus Ihrer Sicht.
Mhm. Journalistenverbände kritisieren schon seit einiger Zeit, dass die Polizei Journalisten nicht genügend schützen würde, bei Pegida-Demonstrationen zum Beispiel. Jetzt greift ein Polizist selbst an. Welche Reaktion gibt es darauf von den Verbänden?
Ja, der DJV, der Deutsche Journalistenverband, der hat getwittert, ein solcher Angriff auf eine Journalistin durch die Polizei ist nicht hinnehmbar, Zitat. Die Polizei hat die Pressefreiheit und die Sicherheit von Journalisten bei Demonstrationen zu gewährleisten und nicht zu gefährden. Und der Deutsche Journalistenverband, der wünscht der Kollegin eine gute und schnelle Genesung. Soweit diese Reaktion.
Gibt es schon, wissen wir schon irgendwas über Konsequenzen aus diesem Fall?
Es gibt eine erste Konsequenz, nämlich das Berliner Landeskriminalamt, das LKA, hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt nun intern wegen Körperverletzung im Amt.
Ja, und gab es gestern noch, gestern haben wir schon berichtet, den Angriff aus dem Team der Heute-Show. Inzwischen hat sich einer der Angegriffenen zu Wort gemeldet, nämlich der Kabarettist Abdel Karim.
Ich habe gesehen, wie mindestens 15 bis zu 20 Leute auf uns zugerannt sind. kann man schon fast sagen, wie ein Zombie-Film, wo aber die Zombies rennen können, schnell sind. Das war wirklich, kann man gar nicht beschreiben, wie schlimm das aussah. Die sind auf uns zugerast. Also Schlägereien normalerweise, wenn man die aus Filmen kennt oder man irgendwo erlebt hat oder gesehen hat, es ist immer angepöbelt, es eskaliert langsam, dann wird der eine sauer und dann kommt irgendwie. Aber da war von jetzt auf gleich 180 km/h, wir gehen drauf.
Ja, soweit der Kabarettist Abdelkarim. Ist der Tathergang dieses Falls denn inzwischen klarer?
Also von der einen Seite her klar, ja. Abdelkarim, den wir gerade gehört haben, der rannte dann weg, holte die Polizei. 6 mutmaßliche Täter konnten festgenommen werden. Die anderen flohen, blieben wohl unerkannt. Sie hatten wirklich auf dieses 7-köpfige Team eingeschlagen, haben sie zu Boden gerissen, dann auf dem Boden noch getreten. Einer der Eingreifer hatte auch eine Metallstange dabei. Nachdem die 6 Festgenommenen befragt wurden, wurden sie wieder freigelassen. Es ergingen keine Haftbefehle, auch keine Durchsuchungsbeschlüsse. Die gute Nachricht, alle 7 Mitglieder des ZDF-Teams, die sind gesund und wohlauf.
Und zunächst hieß es ja auch, die Gewalt gegen dieses Kamerateam sei von Linken ausgegangen. Wissen wir inzwischen mehr über den politischen Hintergrund der Tat?
Ja, das ist etwas kompliziert und auch widersprüchlich. Klar ist, die Polizei hat gesagt, dass 2 dieser 6 festgenommenen Polizei bekannt sind. Sie stammen aus der linken Szene und sie sind bekannt wegen Verstoßes gegen das Versammlungsverbot und wegen Beleidigung von Polizisten. Einige haben sich gefragt, warum sollten eigentlich politisch Linksorientierte nun gerade Mitglieder eines Heute-Show-Teams angreifen? Die Heute-Show gilt ja nicht als politisch rechtslastig. Es gibt jetzt eine mögliche Erklärung. Es könnte sich um Mitglieder des sogenannten Jugendwiderstandes handeln. Das ist eine maoistische, stalinistische, antisemitisch orientierte Gruppe hier aus Berlin. Mhm. Junge Leute, extrem gewaltbereit, vom Verfassungsschutz beobachtet. Möglicherweise stecken die dahinter.
Die Angriffe auf ein ZDF-Kamerateam und der Fall einer attackierten Kameraassistentin am 1. Mai in Berlin. Zu den aktuellen Erkenntnissen waren das Informationen von Claudia von Laak. Vielen Dank. Und jetzt haben wir noch an dieser Stelle die Schlagzeile von morgen. Diesmal die Schwarzwälder Post.
Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Hans-Peter Schwendemann. Ich bin Inhaber der Schwarzwälder Post von Zell am Harmersbach. Unser Firmensitz ist hier im mittleren Schwarzwald. Am Montagabend hat der Zeller Gemeinderat getagt und die Schlagzeile von morgen lautet: Historischer Haushaltsbeschluss in schwierigen Zeiten. Die Stadt musste dabei auch auf die Auswirkungen von Corona reagieren, rechnet im schlechtesten Fall mit Einnahmenverlusten von 6 bis 8 Millionen Euro. Um dem entgegenzusteuern, hat sie die geplante Kreditaufnahme von 1 auf 4 Millionen Euro erhöht. Der Gemeinderat hat das Vorgehen so einstimmig befürwortet über alle 4 Fraktionen. Das zeigt, dass die Corona-Krise auch das örtliche Gremium hier zusammenschweißt.
Die Existenzprobleme von Kunstschaffenden sind ein Thema gleich im Kulturnachmittag mit Susanne Fritz. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Nachmittag hier im Deutschlandfunk. Tschüss.